das niedersächsische Landgestüt Celle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Was sind die Aufgaben eines Landgestüts? Wer sind die Menschen dahinter? Welche Herausforderungen gibt es? Wir machen eine Reise durch die Geschichte des Zeller Landgestüts und blicken hinter die Kulissen.
Ja, herzlich willkommen und auf diese Folge freue ich mich ganz besonders. Wir sprechen heute über Sportpferde und natürlich auch über zukünftige Deckhengste und deren Entdeckung bereits im Fohlenalter. Es geht auch um die Aufzucht und die Entwicklung in Sport und Zucht und die Menschen, die dahinter stehen. Und bei uns zu Gast ist heute Thomas Berger, eigentlich aus Süddeutschland, von der IB Berger Reit- und Turnierpferde GmbH, so heißt es offiziell, aus Sulzbach-Rosenberg. Sie betreiben gemeinsam, natürlich mit ihrem Vater, nicht nur die Vermittlung von Sportpferden, sondern züchten auch selbst hoch erfolgreich mit den Prioritäten Leistung, Mutterstämme und Korrektheit. Und nach Celle verschlagen hat es euch im Jahr 2017. Da habt ihr das Gestüt Allerhob gegründet. Und Axel, am besten stellst du eure Partnerschaft nochmal vor, was dich mit Thomas Berger verbindet.
Ja, bevor ich Thomas kannte, kannte ich natürlich schon den Vater und Thomas ist mit seinem Vater immer ja nach Pferden gekommen und der Vater hatte bei uns auch schon mal Pferde gekauft und irgendwann kamen wir ins Gespräch und ich fand das ganz interessant. Ich habe Ignaz Berger mal unten bei ihm auf der Anlage besucht und er sprach dann ganz stolz über Thomas' Entwicklung und sagte so, mein Vater Bernhard, der hat damals noch klassisch so Pferdemärkte beschickt und hat mich machen lassen. Ich habe diesen Betrieb dann mit Sportpferden entwickelt und ich lasse meinen Sohn jetzt auch machen, nämlich mit Zuchtpferden. Und so haben wir ein weiteres Standbein. Er hat da eine Passion für und wie mein Vater mich gefördert hat, so fördere ich ihn auch. Und ja, dann hat sich das hier ergeben, wenn ich es richtig weiß, durch die Vermittlung eines ehemaligen Mitarbeiters von uns, dass hier dieses Gestüt Allerhob erworben werden konnte, was Thomas auch wirklich traumhaft restauriert hat und hat jetzt seine Aufzucht hierher in die Nachbarschaft verlegt. Und irgendwann ergab sich mal die Möglichkeit, dass wir uns einen Hengst angesehen haben. Das war von und zu, mittlerweile in aller Munde als Vererber, war auf dem Hengstmarkt wirklich ein Paukenschlag, dass der hier im Land blieb, in einer Partnerschaft zwischen Thomas Berger und dem Landgestüt Celle. Mittlerweile ist der wirklich deutschlandweit als Stempelhengst bekannt und wir haben danach noch weitere Projekte angeschoben, die auch sehr erfolgreich sind. Gerade jetzt Barbarossa, Prüfungssieger im Sporttest. Ich muss sagen, das läuft super und vor allen Dingen diese Nachbarschaft macht das natürlich auch sehr bequem, sich eben mal kurz auch persönlich auszutauschen.
Ja, sprechen wir vielleicht einfach mal allgemein über die Lage des aktuellen Pferdemarkts. Also überall wird ja geklagt, es ist schwierig, Fohlen zu verkaufen, die Bedeckungen gehen zurück. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Stimmt das oder ist das auch eine Frage von Kundenpflege und von Angebot, also Qualität?
Auf jeden Fall ist das eine Frage der Qualität. Trotzdem muss man das schon auch im Moment sehr kritisch sehen. Wo man auch hinhört, ist die Grundstimmung auf dem Pferdemarkt und generell in der deutschen Politik und Wirtschaft ist natürlich schon etwas getrübt. Sicherlich wird es so bleiben, dass die Qualität sich weiterhin verkaufen lässt und die Qualität ist gefragt nach wie vor und vielleicht sogar teurer, als sie jemals war. Der Durchschnitt und das Mittelmaß wird immer schwieriger zu verkaufen sein, weil die Nachfrage im Moment einfach nicht mehr hergibt. Das hat verschiedene Ursachen. Das sind Preissteigerungen, gerade auch in Tierarztkosten, aber auch in den allgemeinen Lebenshaltungskosten. Das sind natürlich auch Corona-Folgen noch, wo viele Leute auch während Corona sich Pferde angeschafft haben und vielleicht gar nicht so in dem Moment wussten, was sie da eigentlich machen, Fohlen gekauft haben und jetzt, sag ich mal, 2, 3, 4 Jahre später das Pferd dastehen haben und erstmal die Folgen daraus handeln müssen, also die Pferde arbeiten, in Arbeit halten, die Kosten, die entstehen, auch bewusst werden und deswegen im Moment sicherlich nicht so in den Fohlenmarkt drücken. Und allgemein ist die wirtschaftliche Stimmung natürlich schon ein Thema, was man auf jeden Fall im Auge halten muss und was auch Pferde betrifft. Sicherlich ist Pferdemarkt ein Nischenmarkt, der kann sich aus der allgemeinen Stimmung vielleicht etwas rausziehen, aber Qualität ist auf jeden Fall wichtig im Moment zu haben.
Und das eine bedingt ja auch ein bisschen das andere. Also wenn man seine Fohlen nicht mehr los wird, ist man auch zurückhaltender, was die Bedeckung angeht. Könnt ihr sagen, wie aktuell ein Fohlen-Durchschnittspreis in dieser Saison ist?
Vielleicht darf ich da einmal kurz einhaken. Thomas hat was ganz Wichtiges angesprochen, die Nähe zur Züchterschaft und was sich so in der Züchterschaft entwickelt hat. Man merkte eben an den Worten von Thomas, dass er da wirklich auch sehr nah an der Basis ist. Wir haben in diesem Jahr bisher Zuwächse. Und bei allen Preisverhandlungen, und jetzt rede ich nicht über den Kaufpreis der Hengste, die wir zusammen haben, sondern bei den Verhandlungen, was für ein Deckgeld nehmen wir, hat Thomas immer betont, wir fangen erstmal gut unter 1000 Euro an, weil wir wollen ja, dass eine Breite der Züchterschaft auch diese Chance hat, diesen Hengst zu nutzen. Und ich glaube, diese vernünftige Preispolitik bei den Deckgeldern, die Thomas natürlich aus seiner eigenen Erfahrung kennt, zahlt sich jetzt aus, weil wir haben, wo andere ein deutliches Minus zu verzeichnen haben, zumindest jetzt bis Ende Mai, ein deutliches Plus. Und ich bin jetzt 26 Jahre am Gestüt. Ich habe viele kommen und gehen sehen. Wir sind immer noch da. Und ich glaube, dass wir vielleicht an absoluten Zahlen in den nächsten Jahren nicht unbedingt Riesenzuwächse erzielen werden. Aber das Tortenstück, was Deutschland an Zuchtpferden zu verteilen hat und an Bedeckungen, ich glaube, da wird unser Anteil in den nächsten Jahren wieder wachsen, weil es wird eine Marktbereinigung auch im Bereich der Hengsthaltung geben.
Das macht Hoffnung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hört man überall so ein bisschen, ja, die Fohlenpreise sind gerade so schlecht. Könnt ihr sagen, wie aktuell der Durchschnittspreis ist in dieser Saison?
Aber ich glaube, auf den Durchschnittspreis kann man nicht eingehen, weil das wirklich sehr, sehr qualitätsabhängig ist und auch von Züchter zu Züchter abhängig, wie gut ist der in der Vermarktung aufgestellt. Ja, ich sage mal, der bäuerliche Züchter, der heute nicht die Möglichkeiten hat, Social Media und andere Medien, vielleicht auch wenn es nur WhatsApp-Videos sind und gutes Videomaterial, ist das eben so zu benutzen, dass man auch eine breitere Schicht an Käufern oder Stammkunden sich die letzten Jahre aufgebaut hat und dann nach wie vor diese besseren Preise, also um die 10.000 Euro und plus, erzielen kann. Sicherlich muss man da sehen. Was ich aber noch kurz sagen wollte, du hast gesagt, die Preisfindung bei den Hengsten, also bei den Spermien beziehungsweise bei den Decktaxen ist natürlich ein Punkt, warum das Landgestüt die Zahlen schreibt, die sie aktuell schreiben. Mindestens genauso wichtig ist natürlich auch das altbewährte und immer aktueller werdende Gestütersystem. Also, dass die Mitarbeiter vor Ort sind, die Züchterbindungen wirklich fördern und hochhalten. Und ob es nur Züchterabende auf einzelnen Stationen sind oder das Besamen und die Hilfe bei den bäuerlichen und normaleren Züchtern, die nicht neu dazugekommen sind, sondern das schon eine ganze Weile machen, die ist immer entscheidender. Und das wollen die Züchter auch. Die wollen auch eine Bindung haben an die Station, an die Deckstelle, an das Landgestüt, und das fruchtet jetzt umso mehr. Also das kann man ganz klar merken, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass das aufrechterhalten wird, weil das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und das ist wertvoller denn je zuvor, meine ich, gerade in Zeiten wie jetzt.
Und da merkt man halt, dass Thomas wirklich hier auch schon länger an der Basis tätig ist, und da kann ich dir nur Danke für sagen, auch im Namen der Mitarbeiter, dass du das so lobend erwähnt hast, weil es ist tatsächlich so, und es ist auch schön, dass das ein in Anführungsstrichen Außenstehender so feststellt und sagt, ich habe da hin und wieder tatsächlich auch mit der Politik oder mit dem Landesrechnungshof Diskussionen, warum so viele Stationen noch draußen sind bei den Bedeckungen. Man kann das natürlich alles mit Samenversand machen, aber das Alleinstellungsmerkmal hast du angesprochen und das finde ich persönlich auch sehr, sehr wichtig.
Sprechen wir noch kurz über das Thema Fohlen. Wenn ihr loszieht und Fohlen kauft, worauf achtet ihr? Was ist für euch ein korrektes Fohlen? Was ist wichtig?
Ja, also ich bin kein typischer Auktionskäufer. Ich mag es wirklich gerne, zum Züchter nach Hause zu fahren, mir die Stuten anzugucken, sich die Zeit zu nehmen, auch die Geschichte der Stuten sich anzuhören und des Stammes. Die meisten Züchter, mit denen ich zusammenarbeite, die kenne ich auch schon jetzt über Jahre und weiß natürlich schon ein bisschen, wo gibt's was und welche Stärke hat welcher Stamm. Und mit den Anpaarungen, worauf muss man achten und was könnte passen? Ja, das, wenn man ein Pferd sieht und die Begeisterung dafür hat, dann ist der erste Eindruck schon ganz wichtig. Wie sieht die Stute aus? Wie kommt das Fohlen mit der Stute erstmal aus der Box? Das finde ich immer ganz wichtig, gleich der erste Eindruck. Einmal ein Pflaster hinzustellen, einmal um die Stute und das Fohlen rumzulaufen, zu gucken, wie guckt er an das Fohlen an, wie guckt er an die Stute an, wie ist das Fundament? Wenn die Jungs sind, vielleicht noch ein bisschen weich, was kann sich entwickeln, was ist schon eher kritisch? Und dann die ersten Schritte so auf dem harten Untergrund rauf und runter einmal, das ist für mich, da entscheidet sich schon sehr, sehr viel. Und da macht, also wenn da kein Hengst steht, dann wird es auch nachher keiner der wirklich besseren Hengste sein. Die Entwicklung, die kommt dann nicht mehr. Das ist einfach natürlich und genetisch bedingt. Und da gibt es schon ganz frühe Entscheidungen. Und manchmal hat man den Moment, wo man sagt, den muss ich haben, egal wie wir es hinkriegen. Und manchmal ist eben springt der Funke nicht über, können sicherlich immer gute Reitpferde werden. Das eine hat mit dem anderen oft gar nicht unbedingt was zu tun. Ein guter Hengst ist immer ein gutes Reitpferd. Ein gutes Reitpferd ist nicht immer auch ein Hengst. Und dieser erste Eindruck, der ist auf jeden Fall kriegsentscheidend.
Kann ich im Grunde genommen nur so unterstreichen und vielleicht noch ergänzen mit Mutterstamm, wo Thomas auch sehr viel Wert drauf legt. Ist im Springen wie in der Dressur unheimlich wichtig. Was ist aus dem Stamm herausgekommen? Was haben Mutter, Großmutter, Urgroßmutter an Sportpferden gebracht? Ich denke, das ist tatsächlich auch ein Punkt, sowas vererbt sich einfach. Man kann auch mal Pech haben mit irgendeiner Anpaarung, dass das nicht funktioniert hat, aber ein gut durchgezogener Stamm, das ist schon mal mehr als die halbe Miete. Und da kann man heute ja wirklich im Hannoveraner System, da kann man Horst Helix, man hat so viele Möglichkeiten heutzutage, sich über diese Stämme zu informieren. Von daher sollte man das also, wenn man Fohlen kaufen will, auch tun.
Gerade mit der Perspektive, entweder mit weiter zu züchten oder eben das für den Sport zu entwickeln. Was genau sind denn deine Visionen? Du züchtest ja auch selber. Worauf achtest du bei deinen Anpaarungen, die du wählst? Und was ist dir wichtig? Was ist dein Zuchtziel am Ende?
Ja, also wo wir gerade bei den Stämmen sind, wenn wir züchten, dann wirklich nur mit guten Stämmen. Also gute Stämme, was sind gute Stämme, wo Leistung raus ist, die wir kennen. Ich habe einige ältere Sportstuten von Kunden wieder zurückbekommen, die auch aus sehr guten Mutterstämmen sind, die wir jetzt in der Zucht haben, auch teilweise erst mit 18 oder 19 Jahren ihr erstes Fohlen haben. Aber auch vor allem Mutterstämme ist bei den jungen Pferden genau dasselbe, wo ich auch schon mal gute Hengstfohlen hatte oder gute Hengste. Ich habe jetzt eine Vollschwester so von und zu in der Zucht. Ich habe die Mutter von Verbier kaufen können, den Siegerhengst letztes Jahr aus Oldenburg. Die haben wir jetzt in der Zucht. Ich habe eine Vollschwester zu Qualito in der Zucht. Und das sind einfach die Stämme, da bin ich so überzeugt von. Und da wird sicherlich Leistung kommen. Nicht jedes Fohlen ist immer ein Volltreffer, aber der Durchschnitt ist weit über dem normalen Durchschnitt. Und gerade hier in Hannover, ich finde das auch so schön, dass man relativ wenig andere Produktionsmethoden hat, dass man in der Züchterschaft auch oft die richtigen Stuten noch sieht. Und das finde ich auch eigentlich ganz schön hier zu sehen, weil man spricht gerade am Springpferdemarkt immer von internationalen Vätern aus internationalen Stämmen und alles gibt es 100 Mal. Und da muss man einen Schritt zurückgehen und gucken, wo ist der Ursprung? Wo ist der Ursprung von all diesen großen Namen wie Kaschmir von Schüttershof oder ein Cicero von Parmel, gerade im Springen. Es wird viel, viel geschickter vermarktet im Ausland, in den Benelux-Staaten. Aber eigentlich ist der ganze Ursprung hier vor der Haustür, in Henigsen und Umgebung, wo diese Stämme herkommen, wo noch die letzten Reste übergeblieben sind. Und diese Stämme, die werden bei weitem nicht so protegiert, aber die sind mindestens, und wenn nicht sogar noch mehr wert als diese ganzen zehnfach reproduzierten Nachkommen europaweit heute, wo jeder denselben im Stall hat. Da habe ich doch lieber einen Diakontinos aus einer Salito-Stute als den 100. Was auch immer, wie wir alle kennen. Mhm. Und so züchte ich selbst auch. Ich setze viel Junghengste ein aus sehr guten Stämmen. Ich züchte sehr oft auf Gotthard in, so Dressur wie Springen. Das ist ein kleines Faible, weil das einfach Saft und Härte meiner Ansicht nach mit sich bringt. Sicherlich muss man auch immer den Fortschritt im Auge halten. Deswegen auch gerne auch Junghengste, nicht immer nur die altbewährten. Und mal gucken, also ich bin bisher sicherlich auch der erfolgreichere Aufzüchter als Züchter. Ob sich das noch ändert, wir üben noch ein bisschen, aber ich werde auf jeden Fall weiterhin gerne Fohlen kaufen, weil ich das faszinierend finde, was für eine Passion da an Generationen im Betrieb auch an den Tag gelegt wird. Ja.
Und was sind deine Erfahrungen zu Gesundheitsfragen? Auch das wird ja immer wichtiger, oder?
Ja, Gesundheitsfragen finde ich ganz wichtig. Da muss ich natürlich ganz scharf sagen, die Diskussion um die Röntgenbilder und alles, was um die Röntgenbilder geht, ist völlig überspitzt und realitätsfern. Das macht den Pferdemarkt nicht nur kaputt, das macht auch viele Existenzen kaputt und auch ist auch eine falsche Überzeugung, weil es heißt immer, und dabei sollte man bleiben, die Röntgenbilder sind die Abrundung einer klinischen Untersuchung und die klinische Untersuchung ist das A und O. Generationen vorher gab es überhaupt keine Röntgenbilder. Pferde wurden rauf und runter getrabt am Harten, die Korrektheit, die Fundamente wurden sich angeguckt und dann wusste man, ob Pferde gesund sind oder nicht. Und nicht viel anders ist es heute auch. Wenn wir dabei bleiben würden und dann die Röntgenbilder hinzuziehen würden, dann würde die Pferdezucht deutlich besser sein und vieles wäre leichter und die Pferde wären noch gesünder. Auf Röntgenbilder zu züchten und sich neue Krankheiten auszusuchen, die wissenschaftlich überhaupt nicht belegbar sind, sondern im Gegenteil belegbar sind, dass es nicht von der Rolle spielt, ob es ECVM oder was auch immer ist.
Jetzt haben wir auch eine Sonderfolge gemacht. Ja.
Das große Streitpunkt, wenn wir uns auf das Pferd konzentrieren, auf das, wie ein Pferd läuft, wie ein Pferd steht, was für Hufe ein Pferd hat, ob die Hufe zum Pferd passen, also zu der Gewichtsklasse des Pferdes, oder ein großes Pferd mit kleinen Hufen mache ich genauso wenig wie schmale Hufe oder Bockhufe oder schwache Gelenke. Es gibt Blutpferde, die haben kleinere Hufe, da passt das dann auch. Aber die Gesundheit hat mit den Röntgenbildern nicht viel zu tun. Natürlich gibt es gravierende Befunde, die muss man auch ernst nehmen. Es sind gewisse Gelenke mit verschiedensten Krankheiten, da muss man auch Abstand von nehmen. Und das ist dann auch mal Ausschuss, aber kleine Chips oder Nasen oder ein bisschen Engstände im Rücken, das sind Sachen, man muss die Pferde klinisch sehen, und das hält nicht davon ab, ob ein Pferd nachher Olympiasieger wird oder nicht. Das ist ganz, ganz sicher und schon ganz oft bewiesen.
Ja, ja, und die Fälle ganz oft bewiesen. Man hört es bei ganz vielen besseren Reitern, die zu Hause Pferde haben, mit denen sie internationale Championate gegangen sind. Sagen, wenn man sich 3-4-jährig die Röntgenbilder angeguckt hat, war das Ausschuss gewesen, hat aber nie was gehabt und ist nie krank geworden. Und die anderen Pferde, die röntgenologisch gut sind, aber diese weichen Fesseln haben und ständig wieder Pausen haben müssen, weil sie diese Belastung für den Grand Prix Sport, jetzt in der Dressur oder Springen über 1,50 Meter, 60 nicht abkönnen, fallen ständig da unten rum aus und haben wieder mehrere Wochen antrainieren und Pause. Ich glaube, das Problem der langen Fesseln und, wie Thomas gesagt hat, kleineren Gelenke, das ist viel, viel gravierender als der ein oder andere Chip.
Ja, und da muss auch ein Appell auch mal an die Leute, an die Entscheidungsträger in den Kommissionen gehen, wirklich zu sagen, wir müssen den Fokus darauf legen und das auch kommunizieren, ja, und nicht immer Augen zudrücken an solchen gravierenden Fundamentsmängeln, die sich einfach durchschlagend vererben. Fehlstellungen vererben sich deutlich dominanter als Röntgenbefunde. Das ist auch ganz sicher.
Und das ist auch ganz witzig, wenn man mit älteren Züchtern spricht, hat man oft die Situation, dass man sich die Spine anguckt und dann sagen die, ja, die Mutter hat's nicht, aber es hatte schon Großmutter und Urgroßmutter. Also dass so eine Sache mal eine Generation aussetzt, aber dann sagen die Züchter, absolut, das haben wir bei uns so im Stamm drin. Also da Thomas, absolut, ist absolut so, dass sich das irgendwie immer wieder durchzieht.
Ja, und Pferde bekommen manchmal auch einfach keine Chance oder erstmal keine Chance aufgrund einer Beurteilung, weil der Tierarzt kein grünes Licht gibt. Der Tierarzt muss vielleicht auch in dem Moment als Entscheidungsträger ein bisschen entlastet werden. Für ihn ist im Endeffekt Ja zu sagen genau derselbe Ertrag wie Nein zu sagen. Das verstehe ich grundsätzlich aus. Nur das Ja zu sagen hat natürlich mehr Risiko. Trotzdem, ein Pferd muss im Vordergrund stehen. Und ein gesundes Pferd darf nicht krankgeschrieben werden, nur weil ein potenzielles Risiko mit einer kleinen Prozentzahl aufgrund eines Röntgenbildes besteht, am Pferd aber klinisch top in Ordnung ist. Das ist, kann ich nur abraten, die Entscheidungen danach zu treffen.
Gilt ja auch für die Genetik in der Zucht, ne? Also manche Hengste hätten es heute nicht mehr in die Zucht geschafft aufgrund irgendwelcher Befunde oder auch Erbmerkmale wie WFFS. Und was wäre der Zucht dann verloren gegangen in diesem Moment?
WFFS haben wir ein ganz, ganz interessantes Thema. Passt auch zu dem, was Thomas vorhin gesagt hat mit internationalen Springstämmen, wo hannoversche Genetik im Hintergrund steht. WFFS, Edward, großes Thema, von 140 Stuten auf 15 Stuten zusammengebrochen, die Bedeckung. Wir haben das 2 Jahre mitgemacht, dann haben wir ihn rausgenommen, dann haben wir ihn wieder reingesetzt, hat er um 30 Stuten gehabt. Da lief King Edward aber schon international. Gut, jetzt mit Olympia und Weltcup und anderen Championaten, er ist ja überall immer hoch erfolgreich und siegreich, sind denn auch wieder mehr Leute auf ihn aufmerksam geworden. Jetzt hat der Hengst wieder über 100. Er ist aber kein Hannoveraner, der King Edward. Und als wir uns das Pedigree mal so hinten in 4. Generation angeguckt haben und geguckt haben, was da für Hengste stehen, da stehen 95% bei uns. Das ist ein rein hannoversches Pedigree im Hintergrund. Der Hengst läuft aber unter belgischem Papier. Und ein reiner Hannoveraner, das ist genau das. Die haben einfach unsere Genetik eingekauft und haben sie dann irgendwie, was zumindest im Springbereich, geschickter weiterentwickelt.
Ja, ich bin ja auch viel in Holland unterwegs und auch in den Nachbarländern Belgien. WFFS ist da überhaupt kein Thema, was kommuniziert wird. Auch in Dänemark nicht, gerade im Springpferdebereich überhaupt nicht von Entscheidung. Wir hatten mal einen Hengst, Comilfo Plus, der hat im Nachhinein auch WFFS über Baloo. Das ist einer der meistfrequentiertesten Hengste in ganz Belgien, vielleicht in ganz auf der ganzen Welt mittlerweile über Jahre, weil er einfach auch spitzen Nachkommen hat. Man muss, WFS kann man ganz einfach in den Griff kriegen, indem man die Stute testet, und da kann man jeder Krankheit aus dem Weg gehen, und deswegen sollte das überhaupt kein Thema sein. Ich meine, was wäre eine Dressurpferdezucht ohne einen Donnerall heute oder all diese Heronen? Es ist kein Selektionsmerkmal, das ist eine Sache, die leicht zu klären ist.
Sprechen wir über Erfolge. Wir haben schon über Von und Zu gesprochen, aber da gibt es sicherlich noch eine ganze Bandbreite an Hengsten, an Pferden, die dir einfallen, von denen du sagst, das sind richtig erfolgreiche Pferde, die haben wir entdeckt, die haben wir entwickelt, an die haben wir geglaubt oder die haben wir sogar selber gezüchtet.
Also noch wie nochmal zuvor, selbst gezüchtet, das hält sich noch in Grenzen, da sind wir noch nicht so gut wie aus der eigenen Aufzucht. Da gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja, gerade aktuell, wenn wir jetzt auch bei den Pferden sprechen, die wir aus der eigenen Aufzucht, Hengstaufzucht vielleicht haben, auch ein Pferd, wo wir damals einen Riesenerfolg hatten, zusammen mit Mathieu Beckmann hatten wir Karajan aufgezogen, damals einen Spitzenpreis auf der Körung, stand im Fokus sehr vieler Diskussionen, ob das alles echt war oder falsch war, ob das Pferd gut war oder nicht gut war. Jetzt aktuell mit Marco Kutscher, Vierter in der Global Tour in Madrid im großen Preis, was mich natürlich riesig gefreut hat.
Und die Nachzucht startet auch durch.
Die Nachzucht wird auch immer besser, mit mal sagen Leute, die immer kritisiert haben, ach, die Karajan hat sich vielleicht doch nicht so schlecht vererbt. Mhm. Ja, Pferde müssen auch Zeit haben und eine Chance haben. Das Kanonblut ist da natürlich auch ein Blut, was ein bisschen später startet als vielleicht der eine oder andere Vererber.
Und gerade der Springsport braucht ja auch nochmal ein bisschen länger.
Ne? Genau so ist es. Und so, das ist ein absolutes Aushängeschild. Aus der eigenen Zucht so ein Hengst wie Comprevue, der es am Sport vielleicht nicht ganz nach oben geschafft hat, aber auch Hauptprämiensieger war in Oldenburg bei Sosart, einen festen Fuß gefasst hat als Hauptbeschäler. Das ist sicherlich der erfolgreichste Hengst, den wir selbst gezüchtet haben. Aber ja, wen haben wir noch? Welcher sticht noch heraus? Ich meine, aus der Aufzucht bin ich ein großer Fan aktuell von Qualisho 2. Da hängt wirklich auch mein Herz dran. Da glaube ich wirklich, dass das ein ganz, ganz besonderes Pferd ist. Aus einem der besten Stämme wieder, die wir überhaupt weltweit haben. Der fängt an zu springen. Das haben wir überhaupt noch nicht gehabt, ehrlich gesagt. Der wurde auch erst kritisiert, das etwas kleinere Fuchs, vielleicht nicht so bedeutend. Der hat sich so entwickelt. Wenn man den Stamm da auch kennt, dann weiß man, die Pferde sind 3-4-jährig, noch nicht so, wie sie 5-6-jährig sind.
Wie alt ist er jetzt?
Der ist jetzt 5 Jahre. Der hat letzte Woche die Qualifikation zum Bundeschampionat. Bisher ist Wertnoten höchstes Pferd in ganz Deutschland gewonnen. Der springt, das ist, also, wenn man Springpferde affin ist, dann ist das wirklich eine Freude, den zu sehen. Also, auch jetzt langsam sehen das auch andere Leute so. Das braucht immer ein bisschen, aber da verspreche ich mir sehr viel. Wir hatten ja auch die Schwester Qualita, die hatte sich leider verletzt, aber war auch im Finale der Weltmeisterschaft, im Finale vom Bundeschampionat, springt jetzt nach einer schweren Verletzung 1,60 Compris und noch andere Nachkommen aus dieser Mutter und aus diesem Stamm. Und deswegen glaube ich auch, dass so ein Hengst wie Qualito 2 einer sein wird, der ganz nach vorne geht aus den Pferden, die wir hatten. Aktuell noch als Springpferd muss ich auch einen Inventaro erwähnen, auch ein Hannoveraner, ein Van Helsingsohn, der wahrscheinlich auch jetzt zur Olympiade geht im saudischen Team. Das sind so die Pferde, die aktuell so vorne stehen, würde ich sagen.
Ja, und auch ganz interessant, was Thomas sagt mit diesem bisschen Zeit lassen und dieses Gerede. Qualito 2 ist ja so ein bisschen ähnlich auch wie Diatletico, auch dem haben wir Zeit gegeben, auch anderen Hengsten bei uns im Bestand haben wir Zeit gegeben und es hat sich immer ausgezahlt, weil nachher, Überraschung, Überraschung, springen sie auf einmal hoch und springen mit einer super Einstellung. Und wenn man diese Hengste 3-4-jährig zeigt, ist gerade im Springbereich oftmals schon der erste Stab gebrochen, schlechtes Gerede ist in Gang. Und dieses schlechte Gerede über bei den Züchtern ist auch tatsächlich so eine Sache, nehmen wir mal For Pleasure, und wir haben Belgien jetzt ja auch öfter genannt. For Pleasure war gehypt, For Pleasure war total kaputt geredet. For Pleasure ist denn in Belgien ganz viel eingesetzt worden auf die dortigen Mutterstämme und die jetzigen erfolgreichen For Pleasure-Nachkommen kommen alle aus Belgien oder Großteil aus belgischer und auch zum Teil französischer Zucht. Und auf einmal heißt es in Deutschland, alles verpennt, For Pleasure-Blut hätte da gebraucht. Das sind so Wellen, die gehen durchs Land von brauchst du unbedingt, kannst du gar nicht gebrauchen. Und damit müssen wir Hengsthalter irgendwie leben und auch manchmal einfach durchhalten.
Ja, ich glaube, der Mode darf man auch nicht immer nachhecheln. Und trotzdem packen wir jetzt mal die Glaskugel aus. Wie entwickelt sich denn die Käuferschaft von Sportpferden? Also ist es so, dass es immer mehr auseinanderklafft? Wird es eher weniger? Gibt es viele sehr, sehr reiche Käufer, die wenigen guten, qualitätsvollen Pferde kaufen? Und hat auch der Breitensport überhaupt noch eine Chance?
Das ist schwer vorherzusagen. Es sind natürlich einige Sachen, die sich verändern werden. Ja, man muss einfach gucken, wie sich das alles entwickelt. Das teure Pferd, das gute Pferd, das herausragende Pferd, da wird es nach wie vor und vielleicht sogar noch mehr Leute geben, die bereit sind, utopische Summen für dieses Pferd auszugeben. Ja, aber dieses Pferd muss es auch erstmal geben.
Also, und halten.
Und das muss auch alles passieren, ja. Also die Vorstellung haben wir immer von dem perfekten Pferd. Das perfekte Pferd gibt es sowieso nicht. Wenn man jedes Pferd betrachtet, kann man irgendwo einen potenziellen Mangel finden, aber
und es muss in das richtige Netzwerk
genau,
rein.
Es muss immer viel zusammenpassen, dass Reiter und Pferd zusammenfinden und dass das Pferd dann das verspricht, was es auch hält. Aber das gut ausgebildete Pferd, das Pferd, was gut nachzureiten ist, was gut zu arbeiten ist, was kopfklar ist, was sich arbeiten lässt, auch schon im jungen Alter, gerade auch in der Dressur, das wird nach wie vor Käuferschaft finden. Das Reiten in der Breite wird sicherlich nicht besser, wie wir jeden Tag sehen, durch diese Einbußen im Breitensport, in den Reitvereinen, in die Art und Weise, wie man das Reiten lernt, da geht viel Know-how verloren und auch da leidet eben die Reitausbildung auch sehr viel. Ich meine, wer bildet heute noch ein junges Pferd in der Breite aus? Wer kauft sich ein junges Pferd, um das selbst fertig zu machen und vielleicht wieder zu verkaufen? Das wird immer weniger. Und diese Pferde, die dann aus dieser Menge der Leute hervorgingen, die Pferde selbst ausgebildet haben, die fehlen auf dem Markt. Die Käufer andererseits lernen das Reiten nicht mehr so, können aber nur mit diesen Pferden Spaß haben und ihr Ziel erfüllen. Deswegen muss man da schon gucken, wie man das in Zukunft schafft, eine gewisse Breite an Pferden auszubilden, um die für den breiten Markt auch zur Verfügung zu stellen. Also die Käuferschaft für diese Pferde, die ist nach wie vor groß. Also für ausgebildete Pferde sehe ich keinen Einbruch und habe ich auch keine Angst, dass man die in Zukunft nicht weltweit verkaufen kann. Selbst wenn das in Deutschland vielleicht teilweise ein bisschen runtergeht, die Märkte werden immer größer, ob es China ist, Indien, Amerika. Also auf der Welt gibt es so viele Leute, die gerne gerittene Pferde kaufen. Und da sind wir Gott sei Dank hier in Deutschland und auch in den Nachbarländern Weltmarkt führen und das wird auch so bleiben. Also wir müssen natürlich aufpassen, aber wir müssen in Zukunft deutlich mehr Wert auf Rittigkeit legen, ganz wichtig. Beim Springen ist das eine, da kann man sich noch anders helfen. Rittig müssen die auch sein, aber da gibt es mehr Hilfsmittel in der Dressur. Das absolute A und O, wir brauchen rittige Pferde. Aber ich glaube auch, dass wir da schon an der Entwicklung ein bisschen angekommen sind, dass wir zu den mehr Wert auf die Rittigkeit legen, auf Charakter, auf Leistungsbereitschaft, auf Härte. Das sind Dinge, da kommen wir in der Dressur weiter. Deswegen auch, mich hat so gefreut, letzte Woche Barbarossa, erster Turnierstart, ein großes Pferd, wir haben ja auch Zeit gegeben. Der ist da, ich bin selbst hingefahren, morgens um 8, erstes Pferd, Reitpferdeprüfung. Janina mit einem Mädchen, waren zu zweit mit dem 1,75 Meter großen Hengst unterwegs. Der hat sich da hingestellt, der hat nicht einmal mit dem Ohr gewackelt. Der hat eine super Leistungsbereitschaft. Der hat nicht links, nicht rechts geguckt. Der ist eine Runde gegangen, wie es im Lehrbuch steht. Und genau das brauchen wir heute, ja. Und das wird er auch vererben. Das ist ein Von und Zu vererbt das auch. Der ist auch super vom Umgang. Ein Feldheim ist ein Sohn von Von und Zu. Der ist super vom Umgang. Und Barbarossa wird das auch bringen. Und dies ist das allerwichtigste. Dressurpferde müssen wir erstmal reiten können. Und das können wir mit dieser Sorte eben. Und da sind wir auf dem richtigen Weg und das muss noch breiter aufgestellt werden. Nicht nur am Landgestüt, sondern insgesamt auch. Und dann wird das auch nachher weiter bezahlt werden und dann kann man auch weitermachen.
Es ist bei Barbarossa einfach auch über Generationen abgesichert. Den Stamm kenne ich seit mehreren Jahrzehnten. Familie Pelzer hat immer genau auf diese Kriterien Wert gelegt. Selber auch Reiter und die wissen um die Qualität ihrer Pferde, was Rittigkeit, auch Umgang angeht. Das steckt da wirklich über Generationen in diesem Hengst, in diesem Stamm drin.
Und an welcher Stelle sollten wir die Stopptaste drücken? Wir haben schon über Röntgenbilder gesprochen, eine Überbewertung. Teilweise werden ja, keine Ahnung, 42 Röntgenbilder von irgendeinem Pferd, auch aus Verhandlungsgründen ist mein Eindruck, letztendlich angefertigt. Wenn du die Stopptaste hättest, wo würdest du sie drücken?
Naja, auf jeden Fall auch auf den immer ausschweifenden Tierarztuntersuchungen, die einfach teilweise keinen Sinn mehr machen. Auf jeden Fall geht es darum, dass man eben Pferde nicht nach Fehlern beurteilt, sondern ein Pferd kennt. Klar, es gibt Pferde, die haben einen Körper, der ist nicht im Ideal. Trotzdem kann dieses Pferd vielleicht mit dem Körper besser umgehen als ein Pferd mit Idealkörper. Also man muss schon immer den Gesamtzusammenhang sehen. Trotzdem sind da Sachen, irgendwie, wie wir es gehabt haben, mit Fehlstellungen, mit langen Fesseln, mit nicht zusammenhängenden Körperpartien, die nicht zusammenpassen. Da müssen wir in der Zucht die Stopptaste drücken. Und wir dürfen uns auch nicht alles gefallen lassen und weitermachen mit dem, von dem wir überzeugt sind. Ja, das ist auch ganz wichtig.
Axel, du würdest wahrscheinlich teilweise bei Social Media die Stopptaste drücken, manchmal bei dem Schlechtreden von Dingen.
Ja, lese ich natürlich Social Media. Ich muss sagen, es berührt mich nicht mehr so wie vor 20 Jahren. ich weiß schon einzuschätzen, wer da was schreibt und gucke da mal rein, lese mal quer. Das ist nicht, was mein Handeln antreibt. Mittlerweile mache ich das Geschäft auch lange genug und weiß auch, mit wem ich mich fachlich so austausche und dann vielleicht mir Gedanken mache, welchen Hengst man kauft, wie es weitergeht, wo ich die Stopptaste drücken, was heißt Stopptaste drücken würden, aber wo wir dringend was verändern müssen, aber das ist auch schon vorgekommen, ist definitiv Fundamentsfragen. Das ist einfach ein Thema, was wir in der Nutztierzucht im Bereich Hühner, Putenmast, was wir im Bereich Schweinemast, was wir in dem Bereich Milchproduktion hatten, Leistung, Leistung, Leistung. Und dann hat man gemerkt, oh, die Tiere halten gar nicht mehr. Und Pferdezucht kommt immer so ein bisschen zeitverzögert. Leistung, Leistung, Leistung. Von den Standmodellen, wo es nur auf Korrektheit ankam, sind wir zu besser springenden Pferden, zu Bewegungen, wenn man sich mal so die Ritte Alerich Rembrandt Olympiasiegerritte anschaut, diese Pferde wie die starken Trapp oder sowas Pipa gezeigt haben, und was wir jetzt haben, ist einfach eine ganz andere Welt. Und da müssen wir vielleicht wieder tatsächlich, wir haben nicht alles nur Olympiapferde, aber auch in der breiten Masse ist es einfach unheimlich teuer für den Pferdehalter, wenn er ein Tierarzt benötigt, weil es Pferd lahm ist. Und es ist auch einfach doof, wenn man sich ein Saisonziel gesetzt hat und dann erstmal wieder 6 Wochen Schritt geht und jeden Monat die Kosten weiter hat. Und ein anderer Punkt, den wir, glaube ich, tatsächlich im Auge behalten müssen, Thomas hat es angesprochen, die Kunden, was die brauchen, ein rittiges Pferd. Wenn ich das hier alleine Zelle, Landkreis, Zelle, Stadt und auch bei uns so in Niedersachsen sehe, was uns an Reitvereinen, an Stellen weggebrochen ist, wo früher die Schulpferde waren, wo überhaupt ein Erstkontakt war, wo so dieser erste Reitunterricht einmal die Woche stattfand, man wurde angefixt, man wollte mehrfach die Woche hingehen, man kriegt ein Pflegepferd, irgendwann vielleicht ein eigenes Pferd. Aber ich muss ja erstmal für diese immer von der Natur, vom Ländlichen, von der Reiterei mehr entfernten Gesellschaft erstmal so einen Fixpunkt haben, um die Leute wieder zu uns, zu den Pferden zu locken.
Auch leistbar sein.
Dann müssen die auch irgendwo Möglichkeiten haben zu trainieren. Wir haben ganz tolle Reitschulen, die sind auch immer ausgebucht. Aber wir haben, glaube ich, in der Breite nicht genug, also nicht nur Pferdeausbilder, sondern auch Ausbilder für Menschen, die auch erstmal diese Schulpferde anbieten. Ich glaube, da müssen wir uns in der Breite jetzt nicht nur hier in Celle, sondern in ganz Deutschland an vielen Stellen was überlegen.
Also ein Plädoyer für ein neues Normal, was wir brauchen, sowohl in der Zucht als auch in der Ausbildung und auch in der Ausbildung von Reitern und dem Nachwuchs.
Zu Social Media vielleicht, wenn wir da nochmal.
Okay.
Ich fand das ganz interessant. Also ich bin auch kein Mensch, der sich in den sozialen Medien gerne breit äußert. Weil wenn man das heute liest, wie negativ da der Pferdesport auch dargestellt wird und mit welcher schlechten Stimmung sich da Leute freimachen, die vielleicht sonst nichts sagen würden und eben das als Kanal benutzen, um anonym nicht fachgerechte und sehr negative, teilweise zur Empörung führende Kommentare abgeben, finde ich schon beängstigend. Also ich bin jemand, ich halte mich da sehr zurück, weil alles, was ich da auch gerne manchmal zu schreiben würde, dieses Diskussionsmedium Social Media ist nicht der richtige Platz, um das auszutragen. Wir müssen trotzdem uns der Sache ganz klar bewusst sein. Erfolgreich reiten, erfolgreich Pferde ausbilden, erfolgreich Pferde halten, aufziehen, was auch immer. Kann man nur, wenn man eine Bindung zu dem Pferd hat. Und diese Bindung muss von positiver Energie erfüllt sein. Und jeder Reiter, der erfolgreich im Sport reitet, es gibt immer schwarze Schafe in jeder Branche, in jeder Materie, in allem. Sicherlich ist das noch fragwürdiger, wenn Tiere im Spiel sind. Ich bin auch ein sehr großer Tierfreund. Gibt es immer. Trotzdem, ich weiß sicher, dass die breite Masse derjenigen, die das beruflich betreibt, die beruflich reiten, die beruflich Pferde halten, ein Herz für Pferde haben und das gerne machen und auch für das Wohlergehen der Pferde sorgen. Wir sprechen von der breiten Masse und das ist entscheidend. Und all das darzustellen, das wäre alles Tierquälerei und man dürfte nicht mehr reiten, ist einfach falsch, weil Pferde sind dafür gezüchtet, meiner Ansicht nach auch natürlich fachgemäß, mit Gefühl, mit positiver Energie, gefördert zu werden und auch, die haben Spaß an der Arbeit. Das merkt man den Pferden auch an. Wenn man Tiermensch ist, sieht man, ob ein Tier sich wohlfühlt oder nicht wohlfühlt. Und es ist wichtig, dass die Pferde sich wohlfühlen, dass man sie richtig ausbildet, dass man mit Gefühl daran geht. Aber ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute den Anspruch haben und auch offen sind für Verbesserungsvorschläge, wenn man vielleicht mal an einem Punkt ist, wo man nicht auf dem richtigen Weg ist. Da ist auch die breite Reiterschaft, ist da auch offen für die Diskussion und will das auch gerne verbessern, wenn es da Anhaltspunkte gibt, worüber man diskutieren kann. Aber diese Negativität, die man da teilweise auch aus eigenen Reihen liest, das ist nicht fördernd für niemanden und sollte wirklich weniger werden.
Ja, kann ich Thomas in allem eigentlich nur zustimmen. Es wird ja auch immer gesagt, so Pferde müssen gezwungen werden zu springen. Ich habe nun die Hengste hier aus der Herde, die den ersten Tag bei uns in der Reithalle in Celle laufen und da steht so ein kleiner Sprung im Weg. Und wenn die das einmal gemacht haben, ist die weit überwiegende Teil, die rennen sofort im Kreis wieder hin und springen nochmal wieder rüber, freiwillig, ohne irgendwie nachgetrieben werden zu müssen. Und dann nochmal ergänzend zu dem, was Thomas gesagt hat, Social Media, dieses Negative. Ich muss schon sagen, ich finde das erstaunlich, wenn ein wirklich toller Reiter, toller Mensch, dem Pferd zugewandter Mensch wie Benjamin Werndl, einen Top-Pferd verliert mit einer Fraktur, dieses Pferd muss eingeschläfert werden, da bleibt einem gar nichts anderes übrig. Und wenn dann in den Medien zerrissen wird, dass dieses Pferd eingeschläfert wird, der hat sein Pferd verloren und da stehen Kommentare drunter, hat seine Arbeit getan und jetzt kann er in den Himmel, ist ja auch für nichts mehr gut. Und ich kenne sehr, sehr viele gute Stelle und wir sehen es ja auch immer, wenn dann irgendwann mit über 30 ein Olympiapferd eingeht, die ganzen Topreiter, die hegen und pflegen ihre Top-Pferde, bis sie dann irgendwann eingehen oder vielleicht erlöst werden müssen, weil sie wirklich krank sind. Da wird was völlig Falsches dargestellt und die Leute, die es lesen, wissen es zum Teil nicht, weil sie die Stelle nicht kennen, aber ich kenne keinen Topreiter, der sein Pferd dann in den Himmel schickt, weil er jetzt nicht mehr im Turniersport gehen kann, sondern die kriegen Weidegang und alles. Und gerade so ein Benny Werndl, der wirklich ein so positives Gesicht ist für unseren Sport, der wurde da zerrissen, weil dieses Pferd eingeschläfert worden musste. Und wer die Anlage da kennt, wer weiß, wie da mit Pferden umgegangen wird, da wird alles getan, dass diesen Pferden nichts passiert. Und so einen tragischen Verlust, denn da so einen Mist lesen zu müssen, das tut einem, obwohl man gar nicht so selber betroffen ist, auch wirklich weh.
Ein gutes Signal ist ja auch, dass ständig auch vieles hinterfragt und überarbeitet wird. Also sei es die Sportprüfungen für Hengste oder die Turniere, die Anforderungen. Es ist ja nichts, dass irgendwas in Stein gemeißelt bleibt und dass die, ich sag jetzt mal pauschal, Pferdewelt sich verschließt gegenüber allem, was von außen kommt, sondern tatsächlich ja auch der Innovationsdruck aus eigenen Reihen ernst genommen wird, aber eben auf der anderen Seite das Kaputtreden, dieses systematische sich über den anderen stellen, was bei Social Media passiert, dass das aufhören muss. Also sich als besseren Reiter zu sehen, nur weil man sein Pferd den ganzen Tag spazieren führt und mit Leckerlis vollstopft.
Da müsste man die Stopptaste drücken, wenn wir wieder zuvor zurückkommen wollen. Da ist wirklich Zeit, die Stopptaste zu drücken.
Okay, gut. Ganz lieben Dank. Vielen Dank für die Zeit, Thomas Berger. Dank dir, Axel. Wie immer. Und empfehlt diesen Podcast gern weiter, wenn er euch gefällt. Wir freuen uns immer über eine positive Bewertung und auch über euer Feedback. Schickt einfach eure Mails an podcast@landgestuetzelle.de. Und tschüss.
Und tschüss.
Tschüss.
Das niedersächsische Landgestüt Celle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestuetzelle.de.